Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt.
Und damit herzlich willkommen zur 26. Episode Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Grützke und in jeder Episode begrüße ich Akteure aus dem Bereich der Selbsthilfe. In dieser Episode bekommt unser übliches Themenspektrum eine spannende neue Facette. Dazu gleich mehr. Weiterführende Infos zu den aktuellen Themen und unseren Gästen findet ihr unter der jeweiligen Episode in den Shownotes. Dort gibt es übrigens auch Kontaktmöglichkeiten für Themenwünsche, Anregungen und konstruktive Kritik. Rollstuhlrampe, behindertengerechte Toilette und fertig? Wie breit muss die Dusche dann eigentlich sein? Und wie finanziert man das? Heute sprechen wir über Inklusion auf allen Wegen, öffentlich und privat. Wir sprechen über Wohnkonzepte der Zukunft und das Stadtbild der Gegenwart. In dieser Episode sprechen wir über barrierefreies Bauen. Wie üblich habe ich euch mal 5 Fakten zum Einstieg mitgebracht. Erstens. Definition laut Behindertengleichstellungsgesetz BGG § 4. Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig. Zweitens. In Sachsen-Anhalt bietet unter anderem die Landesfachstelle für Barrierefreiheit einen ersten Anlaufpunkt für das Thema. Schwerpunkte sind rechtliche Fragen sowie digitale und bauliche Barrierefreiheit. Drittens. Mit der Bundesinitiative Barrierefreiheit möchte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Deutschland gesamtheitlich barrierefrei gestalten. Schwerpunkte dabei sind, Zitat, barrierefreie Mobilität, ein barrierefreies Gesundheitswesen, barrierefreies Wohnen und Bauen sowie barrierefreie Digitalisierung. Zudem soll das Thema Barrierefreiheit durch Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung breit in der Gesellschaft verankert werden. Viertens. Stand 2017 lebten insgesamt 13,04 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung in Deutschland. Das ist bei knapp 84 Millionen Einwohnern, grob gerechnet etwa jeder sechste Mensch im Bundesgebiet mit einer anerkannten Behinderung oder Schwerbehinderung und oder chronischen Erkrankung. Fünftens. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen stellt unter Leitfaden barrierefreies Bauen.de genau das zur Verfügung. Ein Leitfaden, inklusive Anwendungsbeispielen. Und damit komme ich zum Gast dieser Episode. Mir gegenüber sitzt Thomas Schüler, der nach seinem Abitur 97 bereits verschiedene Praktika im Handwerk absolviert, 2003 als Diplom-Ingenieur die Hochschule Magdeburg-Stendal verlässt, ins Arbeitsleben einsteigt und seine Kompetenz mit Weiterbildungen ausbaut, unter anderem in den Schwerpunkten Barrierefreiheit, Wohnberatung und Energieeffizienz. Ab 2004 bringt er sich verstärkt in der sachsen-anhaltischen Behindertenarbeit ein. In der Gegenwart ist er unter anderem Sachverständiger für barrierefreies Planen und Bauen, Ersteller für barrierefreie Konzepte, Fördermittelberater, Wohnberater für ältere und behinderte Menschen, Liegenschaftsprüfer. Außerdem führt er zu all diesen Themen Workshops durch und hält Vorträge. Über diese Vielfalt und wie es um die Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt und Co. steht, möchten wir heute ein bisschen plaudern. Herzlich willkommen, Thomas.
Danke.
Als Bauingenieur, wieso der Fokus auf Barrierefreiheit?
Ja, zum einen, weil ich damals, als ich fertig geworden bin im Studium 2003, hatte ich mir gedacht gehabt, die demografische Entwicklung in unserem Bundesland, wie sie sich sozusagen gestaltet und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fortschreitet, wäre das ein Themengebiet, was sozusagen auch vielfach dann in die Thematik des barrierefreien Plans und Bauens mit reinragt und das sozusagen ein Zukunftsthema ist in diesem Bundesland. Und dementsprechend habe ich mich dort mehr engagiert, habe mich auch über den ABISA dort informiert gehabt, weil es darum ging, sozusagen mit Herrn Schiebeck zusammen, der Geschäftsführer ist, dort mit ihm in Kontakt zu treten, mich darüber zu informieren, was auf dem Gebiet sozusagen läuft in unserem Bundesland, und habe mich dort halt engagiert zum Thema der Barrierefreiheit. Und das habe ich mir weiter ausgebaut, habe danach auch den Kontakt dann aufgebaut mit dem Landesbehindertenbeirat hier in Sachsen-Anhalt. Da wurde ich auch vom ABISA dahin delegiert und seitdem bin ich halt dort in der barrierefreien oder besser gesagt in der Behindertenpolitik dort tätig. Einmal in der AG Barrierefreiheit und dann auch berufen worden in den Landesbehindertenbeirat. Und dementsprechend ist das einmal diese ehrenamtliche Tätigkeit und das andere im beruflichen Bereich ist es halt sozusagen neben der baulichen Planung halt auch der Aspekt, gleich die Planung so zu gestalten, dass sie baulich barrierefrei ist in der Hinsicht. Genau. Ja, und das ist seitdem, seit 2004 mein Aufgabengebiet, sei es jetzt in beruflicher oder ehrenamtlicher Hinsicht. Und weil auch die Thematik des barrierefreien Plans und Bauens in die Gesellschaft hineintragen und deshalb auch dann Workshops, Informationsveranstaltungen bei einzelnen Behindertenverbänden, Behindertenbeauftragten und so weiter halt durchführen. Ja.
Ich würde mal ein Zitat von der Seite ingenieur.de bringen. Wohnhäuser, Bürogebäude, Straßen, Brücken, Tunnel, Häfen, Flughäfen, Fabriken, Kirchen, Kraftwerke und Abwassersysteme. Es gibt fast kein Bauwerk, für das ein Bauingenieur nicht in irgendeiner Form verantwortlich sein kann. Zwar bauen Bauingenieure und Bauingenieurinnen die Gebäude nicht selbst, aber sie planen und entwickeln sie. Also, wenn du es noch rekapitulieren kannst, was mich total interessieren würde, wie lief denn so dein erstes barrierefreies Projekt ab? Also, ich sage jetzt barrierefreies Projekt. Das Projekt selbst barrierefrei war, wissen wir ja gar nicht. Aber wie lief denn dein erstes Projekt bezüglich Barrierefreiheit ab?
Da würde ich es ganz gerne mit, Projekt ist für mich aber auch ein Vortrag halten. Das ist für mich auch ein Projekt. Oder willst, möchtest du konkret ein Bauvorhaben denn wissen?
Also so ein Bauvorhaben ist bestimmt plastischer, aber vielleicht so das erste Projekt, entweder persönlich, beruflich,
okay,
oder eben tatsächlich ein Gebäude, bei dem du sagen würdest, jawohl, das ist das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, ich bewege was bei dem Thema.
Muss ich erstmal grundsätzlich sagen, es gibt kein barrierefreies Objekt in Sachsen-Anhalt. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten, weil es wird immer nur der Fokus gelegt, größtenteils auf Menschen, die im Rollstuhl sitzen, Rollstuhlnutzer und so weiter, aber nicht für die anderen Behinderungsarten wie blind und sehbehindert oder halt hörbehindert und gehörlos. Da wird so gut wie fast kaum was gemacht. Es gibt zwar Ansätze dazu, aber es ist halt sehr marginal und sehr rudimentär in der Hinsicht.
Zurück zu deinem Projekt.
Zu meinem Projekt. Ja, also bei mir war es zum Beispiel eine Wohnungsumbaumaßnahme, wo es darum ging, ganz klassisch, dass halt derjenige in seinem Objekt halt das Bad umgebaut haben brauchte, um halt dort halt wieder reinzukommen und halt wieder rauszukommen. Er hatte noch eine Badewanne drin und halt das sollte umgebaut werden zu einer Dusche, die ebenerdig ist. Und somit war das dann die Voraussetzung dafür. Es geht auch darum, dass halt die Fördermöglichkeiten von Seiten der Pflegekasse vorhanden sind, auch AOK zum Beispiel. Das muss natürlich im Vorfeld alles geklärt sein. Und es war auch eine Mietwohnung. Das heißt, ich brauche die Zustimmung des Vermieters dazu. Und der MDK-Bericht war nochmal wichtig, dass halt sozusagen gesagt wird, ja, das und das wäre notwendig, um halt das mit derjenige in seiner Wohnung, in seinen eigenen vier Wänden wirklich leben bleiben kann da drin und nicht in eine Pflegeeinrichtung umziehen muss. Da wurde, wie gesagt, dann aufgenommen. Ich hatte dann gesehen gehabt, was in der im Bad vorhanden war. Also wie gesagt, Badewanne rausgenommen, ebenerdige Dusche eingebaut, dann die Dusche aber auch so eingebaut, dass sie halt eine kleinteilige Fliesen hatte, also Mosaikfliesen, weil nämlich großformatige Fliesen haben halt eine größere Rutschgefahr als kleinteilige Fliesen. Dann dazu Haltegriffe natürlich in der Dusche und natürlich auch dann ein Duschklappsitz dort mit eingebaut und die ganze Armatur auch in der Höhe von 85 cm, weil derjenige, er war zwar gehbehindert, aber ich gehe davon aus, dass er halt auch im Rollstuhl ja irgendwann landen wird und dementsprechend auch in der Höhe, wo halt jeder mit aus dem Rollstuhl raus anfassen kann, das Ganze bedienen kann ohne Probleme.
Wenn es um solche Fragen geht, also etwa die Armatur gleich etwas tiefer einzubauen, weil perspektivisch abzusehen ist, dass das der Bedarf ist, kann das in den Gesprächen unangenehm werden, so einen zukünftigen Bedarf zu klären? Kann ja sein, dass Menschen sich, sagen wir mal, emotional noch so gegen diesen Gedanken sperren.
Nein, weil ich sehe es anders, weil derjenige, der ja auf mich drauf zukommt, das haben möchte, weiß ja schon um seine eigene Situation, weil er ja schon erkannt hat, dass er sozusagen Maßnahmen ergreifen muss, um halt in der Wohnung bleiben zu können. Sonst hätte er ja gar nicht erst den MDK beauftragt, um ihn zu beurteilen, zu sagen, was brauche ich tatsächlich. Natürlich ist es erstmal eine Hürde in dem Sinne, weil ich kenne ja die Person ja sowieso nicht, mit der ich das spreche. Und somit muss es erstmal geklärt werden, ja, wo hole ich ihn ab? Wo sind jetzt seine Einschränkungen, die er selber hat, aber auch dann das persönliche Umfeld dazu? Wie ist er geschaffen? Hat er noch Familie dazu? Wie steht unter Umständen Partner oder Partnerin? Und dann weiß man auch genau, wie man denjenigen auch einschätzen kann und dementsprechend auch mit ihm sprechen kann. Muss man sich immer seine eigene Linie halt finden dabei.
Das klingt so ein bisschen nach Bedarfsermittlung.
Ja, das sowieso. Das muss man ja von rein sowieso schaffen. Bei mir ist es halt nur ein bisschen einfacher, weil ich bin halt, sag ich jetzt mal, nicht so auf die soziale und psychologische Schiene ausgerichtet, weil ich halt denjenigen nicht sozusagen so beurteilen muss, sondern ich arbeite mit totem Material, sage ich jetzt immer, weil es halt sind Bauwerke, sind Steine, sind Mörtel, sind Beton. Da kann man relativ viel halt ändern in dem Sinne, dass man halt etwas wegnimmt, wer das Neues dazu baut. Da braucht man nicht mit dem Mörtel und dem Stein zu reden. Also das ist dann ein bisschen einfacher an der Stelle, aber natürlich mit dem Menschen.
Das hat bestimmt in vielen Punkten Vorteile. Wir bleiben gerne kurz bei dir als Person. Wir ziehen eine Kategorie, die wir in diesem Podcast regulär haben, etwas nach vorne, einfach weil ich sehr neugierig bin, und kommen jetzt zu den 5 Stichpunkten zu Thomas Schüler. Ohne welchen Gegenstand verlässt du nicht dein Haus?
Handy.
Ergänze den Satz. In Schönebeck sollte man?
Leben, weil es lebenswert ist.
Was ist dein Lieblingsreiseziel?
Ich fahre tatsächlich zu Städtereisen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache verlängerte Wochenenden und fahre zu Städten und gucke mir Städte halt an. Auch schon rein meine berufliche Macke wegen mir anzugucken, wie sind die Städte gebaut, wie sind die Infrastrukturen und so weiter und so fort.
Welchen Song kannst du in Dauerschleife hören?
Alphaville, Sounds Like a Melody.
Die wichtigste Erkenntnis aus deiner bisherigen Lebenszeit lautet?
Lebe das Leben, wie es kommt und wie du es gestaltest halt. Leb das Leben, ja, wie du es dir selber gestaltest.
Dankeschön. Das waren 5 Stichpunkte zu Thomas Schüler. So, wir kommen zurück zu barrierefreiem Bauen und Planen in Sachsen-Anhalt. Ich habe das mal für mich intern in 3 Partitionen unterteilt. Ich würde es gern vom Großen ins Kleine mal abarbeiten. Du hast es vorhin schon fast ein bisschen beantwortet und mir vorgegriffen, aber ist nicht schlimm. Wie barrierefrei ist deiner Meinung nach Sachsen-Anhalt?
Ja.
Frei von der Leber.
Also wenn ich es aufs Bauen, ich bleibe, wie gesagt, Bau muss ich ja beziehen, da sind wir Entwicklungsland tatsächlich. Wenn ich sehe, was alles nicht barrierefrei gebaut ist, wobei ich das natürlich auch differenzieren muss. Sprich, ich weiß nicht, wann welche Objekte, wenn ich mir zum Beispiel ein Objekt angucke, wann was gebaut wurde. Also sprich, welche gesetzlichen Grundlagen galten zu dem Zeitpunkt. Wenn ich aber sehe, wenn neu gebaute Objekte auch die Barrierefreiheit nicht beinhalten, dann frage ich mich, was halt Berufskollegen oder ja die Berufskollegen von mir da nicht verstehen oder nicht wissen. Das wäre das eine. Aber ich muss auch dann den Bauherrn dahingehend auch mit ins Boot nehmen, weil er muss ja sagen, was er haben will. Sprich, er muss auch dann sich auskennen, was die bauliche Barrierefreiheit betrifft. Oder er muss zumindest von den Planern, Architekten, Ingenieuren dahingehend unterrichtet werden. Was beinhaltet das eigentlich alles? Und da ist halt die Problematik, wie kommuniziere ich mit Bauherrn oder wie kommuniziere ich zwischen Bauherrn und Planer? Und da sollte man halt auch dann versuchen, wenn die Möglichkeit besteht, auch mit Menschen mit Behinderungen an der Stelle zu arbeiten, sich auch einzubinden und auch zu sagen, was konkret brauchen wir an dieser Stelle.
Ich wollte gerade sagen, letztendlich interessiert die Betroffenen natürlich nicht, welche Vorschriften zu welcher Zeit bei welchem Gebäude galten, sondern eher, wie das allgemeine Wohlbefinden, die allgemeine Barrierefreiheit ist.
Genau.
An welchen Punkten siehst du konkret Nachholbedarf?
Ich muss jetzt wieder ein bisschen fachtheoretisch werden. Und zwar § 49 Absatz 3 der Bauordnung besagt ja die Ausnahmeregelungen im barrierefreien Bauen bei uns in Sachsen-Anhalt. Da würde ich mir wünschen, wie es zum Beispiel in Thüringen und in Brandenburg in den jeweiligen Bauordnungen geschehen ist, dass dieser Absatz komplett rausgestrichen wird und wir sozusagen dann quasi barrierefrei bauen müssen. Hier gibt es noch für mich in der Hinsicht noch viel zu tun, was sozusagen die gesetzlichen Grundlagen betrifft. Und zum anderen sollte man auch immer seine Planung auf den Fokus Barrierefreiheit, wenn es wenn das Objekt das hergibt, wo es um Wohngebäude geht, wo es um öffentlich zugängliche Gebäude geht, da sollte man schon den Fokus darauf richten, dass auch das konkret mit bedacht wird. Da sehe ich auch immer dann, es gibt natürlich von anderen andere Vorgaben, wie zum Beispiel im Bereich Elektrotechnik, der Heizungsanlagentechnik, dass ich bestimmte Abstände, bestimmte Abmaße einhalten muss für bestimmte bauliche Anlagen, die ich dort reinbringe, dass ich dann praktisch die Barrierefreiheit nicht mehr einhalten kann, weil dann zu wenig Platz für irgendwas ist in der Richtung. Das müsste man natürlich immer im Fokus haben, immer mit bedenken und auch immer so blickig sein, dass ich das mit überdenke. Und wenn ich halt die Möglichkeit nicht habe, im eigenen Büro, im eigenen Fachverständnis das zu haben, dann sollte man sich auch dann die jeweiligen Fachleute auch einkaufen diesbezüglich.
Das finde ich ganz interessant, weil du es gerade selbst angesprochen hast und ich es hier auf meinem Zettel habe. Was spricht denn überhaupt dagegen, barrierefrei zu bauen? Also du hast eben gesagt, wenn eine bauliche Vorschrift eventuell die andere kontradiktiert. Mhm. Was können sonst Gründe sein?
Sonst Gründe ist der große Grund immer, der angeführt wird, ist der Denkmalschutz bei Objekten. Wobei ich sagen muss, Denkmalschutz bricht nicht Barrierefreiheit, weil die Bauordnung und das Denkmalschutzgesetz sind gleichrangige Rechte. Ich muss mich mit den unteren Bauaufsichtsbehörden und mit den unteren Denkmalschutzbehörden ins Benehmen setzen, weil es ein Abwägungsprozess ist. Also das heißt, Bauherr, untere Bauaufsichtsbehörde, untere Denkmalschutzbehörde ist ein Dreiklang, der zu einem Konsens kommen muss. Ansonsten habe ich das nicht verstanden oder nicht, ist es nicht umsetzbar, die bauliche Barrierefreiheit. Es ist natürlich immer wieder, wie bei jedem anderen Bauvorhaben auch, immer eine Einzelfallentscheidung. Also ich nehme mal das beste Beispiel, das Brandenburger Tor. Wenn das Säulenport zum Beispiel nur einen Abstand von 70 cm hätte zwischen den Säulen, dann würde ich hier in dem Falle nicht die eine Säulenpaar wegspringen, um halt dann mit dem Rollstuhl da problemlos durchfahren zu können. Da würde ich sagen, ist der Denkmalschutz wirklich höher angesiedelt, weil es auch ein nationales Denkmal ist und dementsprechend eine andere Gewichtung hat.
Aber lass uns doch da kurz spinnen. Was wäre in so einem Fall, also nur mal exemplarisch, damit wir es ein bisschen greifbarer machen können. Ist klar, Brandenburger Tor, tolles Denkmal, bin auch großer Fan. Gehen wir davon aus, die Säulen stünden zu weit beieinander, ein Rollstuhlfahrer kommt nicht durch, die Säulen möchten wir nicht sprengen. Alles nachvollziehbar. Was wäre denn eine Alternative, um eine Barrierefreiheit herzustellen?
Eine Alternative wäre tatsächlich, um dieses Gebäude herum zu fahren oder halt ein anderes Säulenpaar, was nicht so eng beieinander steht, dann dadurch fahre. In dem Fall geht es tatsächlich nicht anders. Oder ich schaffe tatsächlich etwas, und zwar, das ist natürlich ein extrem hoher Aufwand, ich schneide tatsächlich unten in einer 2 Meter Höhe an einer Seite oder an beiden Seiten die Säulenpaare weg und überspanne das mit einem Träger, und dass ich rechts und links sozusagen dann wieder abstütze nach unten auf den Erdboden. Aber dann habe ich natürlich dann die komplette bauliche Anlage dieses Denkmals, die Wirkung dieses Denkmals komplett außen vor gelassen, und auch dann ist nicht mehr das Denkmal so, wie es war. Also das ist dann tatsächlich an der Stelle so, dass es dann auch die unteren Denkmalschutzbehörden da nicht mitgehen würden an der Stelle.
Das war jetzt mal ein abstraktes Beispiel. Fällt dir hier in Sachsen-Anhalt, vielleicht auch in deiner Umgebung, Schönebeck, Magdeburg etc., ein noch greifbares Beispiel ein, was auch existiert?
Was auch existiert, ja. Und zwar zum Beispiel der Marktplatz in Schönebeck ist ein Shared Space zum Beispiel geworden vor einigen Jahren. Und dort gibt es eine Blindenleiteinrichtung, die am Rand dieses Shared Space verlegt wurde. Und dementsprechend können dort auch Menschen mit Behinderung jetzt auf diesem Blindenleitsystem sozusagen sich entlanghangeln. Ist auch nicht komplett barrierefrei, aber ist zumindest in der Richtung schon mal ein wichtiger Schritt in diese Richtung damals getroffen worden, dass man sozusagen da halt sich langhangeln kann zu den einzelnen Geschäften oder auch ins Rathaus und auch dort dann weitergeleitet wird ins Rathaus zum Beispiel rein oder in die Geschäfte halt rein. Das funktioniert tatsächlich jetzt an der Stelle.
An der Stelle ein kurzer Servicehinweis: Über die Wichtigkeit von taktilen Leitlinien haben wir auch in Staffel 2 gesprochen. Den Episoden-Link findet ihr in den Shownotes. Welches Missverständnis gibt es denn deiner Erfahrung nach in Verbindung mit dem Begriff Barrierefreiheit am häufigsten?
Barrierefreiheit ist der einzig gesetzlich definierte Begriff, um diese Thematik zu definieren, zu beschreiben und so weiter. Was du vorhin noch gesagt hast mit dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes in dem Falle, Paragraph 4 ist aus dem BGG des Bundes, bei uns ist Paragraph 5 im BGG LSA, nochmal zur Erläuterung.
Darum ist es gut, wenn man mit Experten redet.
Und dementsprechend alles, was an Begrifflichkeiten in der Welt kursiert, also was wir an Begrifflichkeiten hier verwenden, behindertengerecht, barrierearm, altenfreundlich, altersgerecht, altengerecht, bitte in einer fachlichen Diskussion niemals verwenden. Weil zum einen derjenige, der die Begriffe verwendet, definiert sie auch nur für sich selber. Weil es gibt keine gesetzliche und auch später, wenn man weiter in die Tiefe geht, keine normierte Grundlage, was Barrierefreiheit ausmacht. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, barrierearm, ist damit noch die 2 Zentimeter Schwelle in der Wohnung gemeint, die ich noch überwinden kann? Oder sind es die paar Zentimeter, die ich noch brauche, oder die noch vorhanden sind, um halt in die Dusche reinzukommen? Ist das barrierearm? Oder ist das nicht barrierearm? Ein anderer meint, es muss auf 0 abgesenkt werden. Dann sind wir zwar schon in der Barrierefreiheit, aber ein anderer sagt dann auch noch, nein, das ist barrierearm. Und somit kommen die ganzen Missverständnisse zustande. Und darum sage ich immer nein, bitte, löschen Sie diese Begriffe aus Ihrem Wortschatz. Es gibt diese Begriffe einfach nicht. Jeder versteht auch was anderes darunter.
Okay, also all diese Begrifflichkeiten findet ihr dann nicht in den Shownotes. Was sind denn häufige Nachfragen, die du bekommst?
Na, zum Beispiel, welche Flächenangaben, das ist auch wieder der Klassiker, welche Flächen muss ich denn halt vorhalten, um zum Beispiel im Rollstuhl irgendwo hinzukommen? Welche Abmaße benötige ich dafür? Die bekomme ich tatsächlich heute immer noch. Aber was auch verstärkt auftritt, ist halt für Blinde und Sehbehinder, da sagen die Leute dann auch, da weiß ich gar nicht Bescheid, könnten Sie mir erklären, was ist denn dafür eigentlich notwendig, was benötigen diese Personengruppen?
Taktile Leitstreifen hatten wir ja schon kurz erwähnt. Was gibt es noch für bauliche Maßnahmen, die für Sehbehinderte oder Menschen mit einer starken Sehbeeinträchtigung geeignet sind oder gedacht sind?
Zum Beispiel diese Markierung auf diesen Ganzglastüren. Ist jetzt in dem Falle hier zwar auch nicht normkonform ausgearbeitet, aber es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, damit derjenige nicht ohne weiteres durch diese Tür durchrennt. Also sich sozusagen stößt an dem Ganzglas, weil er denkt, aha, ich kann hier weitergehen, es ist keine Tür vorhanden. Da brauche ich halt Markierungen einmal in Kniehöhe und einmal in Sichthöhe.
Also für den Hörer, der uns jetzt nicht sieht, wir drehen uns 45 Grad rum, also ich. Ich gucke auf eine Glastür mit so Milchglasstreifen. Das wäre konkret jetzt geeignet für Menschen mit einer starken
Sehbeeinträchtigung. Also Blinden, für die ist das nicht gedacht, weil die haben sowieso ganz andere Anforderungen. Die benötigen sozusagen taktile Elemente wiederum auf dem Fußboden, Aufmerksamkeitsfelder, die dann praktisch sagen, ah, Achtung, hier ist eine andere bauliche Situation jetzt.
Das finde ich spannend. Dazu packen wir garantiert nochmal ein bisschen Lesematerial in die Shownotes. So, dann kommen wir doch nochmal etwas spezieller in den öffentlichen Raum. Nimm uns doch vielleicht mal mit, entweder bei einem praktischen Beispiel aus deiner Berufszeit oder vielleicht bei einem fiktiven Beispiel. Wie läuft denn ein barrierefreier Umbau oder Ausbau im öffentlichen Raum ab? Also von dem Bemerken, dass es da den Bedarf gibt, bis hin zur letztendlichen Umsetzung. Mir schwant, dass da Jahre dazwischen liegen, aber vielleicht kannst du mir mehr Hoffnung geben.
Naja, ich sage jetzt mal, beim öffentlichen Raum gehe ich erstmal davon aus, du meinst einmal den öffentlichen Verkehrs- und Freiraum oder auch öffentlich zugängliche Gebäude. Also ich schmeiße jetzt mal beides in einen Topf erstmal, weil die Planungs- und die Bauzeiten sind beides mal lang bei beiden. Gut, ich erkenne die Barrieren. Aber ich brauche dann Expertise, um zu wissen, was ist dann halt die Barrierefreiheit, wenn ich halt diese Barrieren abbauen will. Was ist dann wiederum die Notwendigkeit, um halt das wiederherzustellen, um halt die Barrierefreiheit zu erreichen bei diesem Bauvorhaben. Das sollte man schon mal von Anfang an mit ins Boot nehmen, sprich auch ein barrierefreies Konzept mal zu erstellen dafür. Was übrigens, weil ich ja vorhin die Bauordnungen angesprochen habe, in einigen Bauordnungen auch verpflichtend ist. Da ist es zum Beispiel eine Änderung, gegenüber anderen Bauordnungen. In manchen ist zum Beispiel ein barrierefreies Konzept mit eingeflossen und aufgenommen worden, sodass ich praktisch meine Planung immer wiederum mit dem barrierefreien Konzept abgleichen muss, um halt dann die Barrierefreiheit immer wieder einzuhalten. Soll ich davon abweichen, muss ich es ausführlich begründen, warum ich die Barrierefreiheit nicht einhalten will, kann, muss, darf und so weiter. Ja, eine Straßenbaumaßnahme zum Beispiel, nehme ich mir jetzt mal. Dort wird eine Straße im Ort verbreitert, weil halt dort mehr Verkehrsaufkommen ist. Und dort gibt es ja auch Querungsstellen. Sprich, ich muss von einem Gehwegseite zur anderen Gehwegseite rüberkommen. So, dann habe ich dann die Notwendigkeit dort für Menschen mit Behinderungen einmal für Blinde und Sehbehinderte etwas zu schaffen und für Rollstuhlfahrer. Dann, und da kommt schon mal zum ersten Konfliktpunkt, kann es zum Konfliktpunkt kommen, wenn zum Beispiel Mensch mit Behinderung, der im Rollstuhl sitzt, braucht Nullabsenkung, dass ich praktisch dann von dem Gehweg runter über eine kleine Rampe über die Fahrbahn wieder hochfahre auf der anderen Seite und halt dort wieder hochkomme auf diesem Gehweg. Für blinde Sehbehinderte, die brauchen eine klare Kante. Sprich, sie brauchen eine mindestens 6 Zentimeter hohe Kante, damit sie ihrem blinden Langstock und ihrem Knubbel sozusagen, der unten dran ist, den bewegen können, runterfallen lassen können und sehen, aha, hier habe ich also diesen Bordstein, diese bauliche Veränderung und muss darauf achten, dass ich hier mich an den Verkehr orientiere und auch dann sozusagen sehe, hier kann ich ohne weiteres über die Straße rennen.
Wie kommen die Sachen jetzt zusammen? Also was ist da am Ende die Lösung?
Es gibt, die eine Lösung wäre tatsächlich, wenn ich den Platzbedarf oder den Platz habe, dass ich 2 getrennte Querungsstellen auch baue. Das heißt, ich brauche mindestens 1 Meter Breite von einer Querungsstelle für Rollstuhlfahrer und mindestens 1 Meter für Menschen, die als sehbehindert oder blind sind. Habe ich nicht den Platzbedarf dazu da, lässt die Norm auch eine andere Möglichkeit zu, indem ich beide in 1 packe, also in eine Querungsstelle zusammenfasse. Da habe ich aber die Krux, dass ich keine Nullabsenkung mehr habe, sondern einen 3 cm hohen Bord habe, wo ich auch mit dem Rollstuhl oder dem Rollator nicht mehr ohne weiteres rüberkomme. Diesen Kompromiss habe ich tatsächlich als Möglichkeit in der Norm. Unabhängig davon, was ich als Bauherr wünsche oder mache, kann ich das so anwenden, wobei Normen keine Gesetze darstellen, die zwingend eingehalten werden müssen. Das ist einfach nur eine Vorgabe, die der Normengeber gibt. Und halt, ich hoffe, dass empirisch abgeleitet wurde durch verschiedene Versuche. Davon gehe ich mal aus, dass sie so blickig waren an der Stelle. Ansonsten ist es, wie gesagt, schwierig, das sozusagen herzustellen, wenn ich nicht diesen Platz habe. Oder ich mache es halt wirklich dann nur für eine Behinderungsart. Der andere muss halt sehen, wie er klarkommt, sage ich jetzt mal ganz krass ausgedrückt.
Also wenn ich jetzt mit einem verträumt naiven Blick auf so eine Problematik gucke, würde ich ja sagen, naja, was heißt, wenn der Platz nicht da ist, dann... Also so eine Straße ist in der Regel sehr lang. Man kann sich den Platz doch einfach nehmen. Was steht dem entgegen? Also wie gesagt, mit meinem naiven Blick, was steht dem im Wege, sich diesen Platz zu nehmen bei einer Straße?
Ja, zum Beispiel allein schon die Gehwegbreite zum einen. Also wenn ich zum Beispiel solche Gehwege habe, die nicht entsprechend breit sind, also sage ich jetzt mal ab 1,50 Meter, 2 Meter Gehwegbreite, sollte man das schon sozusagen realisieren können. Also da dürfte es ohne Probleme möglich sein. Habe ich natürlich verkürzt auf nur 50, 60 Zentimeter, was ja auch bei bestehenden Städten, also die halt sozusagen gewachsen sind, wo es halt solche kleinen Gehwege gibt, da ist natürlich extrem schwierig, das an der Stelle, wo ich halt diese Querung brauche, zu realisieren. Da muss ich tatsächlich an einer Stelle, wo zum Beispiel auch keine Einfahrten sind, die sind ja auch noch auf den Gehweg, auf die Straße runterführend, Einfahrten von Grundstücken oder von, sag ich jetzt mal, Garagen, die halt da sind, da habe ich natürlich die Krux, werde ich dort tatsächlich auch dann gleich die Blindenleiteinrichtung oder die Querungsstelle für Rollstuhlfahrer hinbaue, habe ich immer die Gefahr, dass ein Auto irgendwo von der Straße ab da reinfährt oder halt von der anderen Seite kommt, wo es halt dann nicht möglich ist. Das sind halt die Möglichkeiten, die es schon mal die Straßenlänge einschränken. Dann gibt es da noch Straßenbegleitgrün, was halt nicht überquert werden darf. Oder auch Parkplätze, also Stellplätze an der Straßenseite, die nicht sozusagen überquert werden können, weil halt für Autofahrer dann halt ihre Stellplätze dort vorhanden sein müssen. Und so begrenzt sich schon die Straßenmöglichkeiten, die Längen und die Breiten auch, wo ich halt sowas einbauen kann.
Ganz viele Hürden. Das klingt für mich gerade so, als ob Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ganz lange Zeit gar nicht mitgedacht wurde. Also eigentlich den größten Teil der Zeit.
Ja, also zumindest einer, der im öffentlichen Personennahverkehr, der das Ganze schon von Anfang an oder relativ früh erkannt hat, dass die Barrierefreiheit notwendig ist, ist die Deutsche Bahn. Die hat auf ihren Bahnhöfen, Bahnsteigen und so weiter, hat sie tatsächlich schon relativ früh diese Blindenleiteinrichtung mit eingebaut. Wenn man auch die Sanierung auch hier vom Magdeburger Bahnhof sieht, ist das natürlich alles doch realisiert worden. Was halt immer nicht hinhaut, ist die Schnittstellenproblematik. Sprich, wo das Grundstück des einen endet und das Grundstück des anderen anfängt, gibt es keine oder relativ selten Übereinstimmung, weil man halt sich nicht mit dem anderen Grundstückseigentümer oder Baulastträger, in dem Fall heißt es ja, ins Benehmen gesetzt hat und gesagt hat, wir wollen das und das machen und bitte versucht das Ganze weiter fortzuführen. Ansonsten ist es halt nur für unser Solitär, also für den Bahnhof, nur gedacht. Ansonsten geht es aber nicht weiter innerhalb der Stadt.
Also konkret auch zum Beispiel die taktilen Leitlinien.
Genau.
Es gibt das tatsächlich, die enden dann einfach irgendwann und dann genau. Steht man da und denkt, na, Prost Mahlzeit.
Genau. dieses gibt's auch. Also das ist eigentlich der größere Konfliktfall oder größere Problematik, anstatt das sozusagen alles zu verlegen, wobei es auch noch viel Murks gibt an der Stelle, aber weil es halt gedacht werden. Also es muss einfach gedacht werden und es muss halt weiter fortgeführt werden. Also es, da muss halt viele Akteure dazu bereit sein, zum einen, zum ersten, und zum anderen muss halt auch das Geld dafür da sein, um das Ganze fortzuführen.
Lass uns nochmal ganz kurz zurückkehren. Wir sind davon so nonchalant drüber gebügelt, weil das, glaube ich, auch für viele eine Selbstverständlichkeit ist, wenn man es so anreißt. Aber lass uns nochmal bei dem Bedarf erkennen bleiben. Wir haben vorhin gesagt, ein Bedarf wird erkannt, dann wird überlegt, wir waren immer dem Beispiel Querung, eine Breite, eine Dünne, wie kommt man da zueinander? Aber wie wird denn dieser Bedarf erkannt? Ich kann mir vorstellen, ein Bürger, vielleicht ein Bürger, eine Bürgerin im Rollstuhl sagt, mein Gott, ich komme hier schon seit 10 Jahren, muss ich 1 Kilometer weit fahren, damit ich irgendwo mal über die Straße komme, und meldet sich dann, aber das ist vermutlich eher die Ausnahme. Wie wird denn, also was ist ein Indikator? Wonach entscheiden Entscheidungsträger, dass da jetzt was gemacht werden muss?
Das, was du eben angesprochen hast mit der Dame oder dem Mann im Rollstuhl, das ist tatsächlich ein Indikator dazu, tatsächlich. Aber es muss natürlich noch, das ist natürlich nur eine einzige Stimme. Sprich, da wird auch nicht sofort die Verwaltung losrennen in einer Kommune und sagen, das machen wir sofort, alles umbauen. Das ist utopisch, das ist illusorisch. Wo es tatsächlich eher erkannt wird, zum Beispiel bei sowieso geplanten Baumaßnahmen im öffentlichen Raum, also auf Gehwegen und Straßen, da erkennt man das in dem Sinne. Das aber auch nur aus dem Zwang heraus, dass ich sozusagen andere gesetzliche Grundlagen zu dem Zeitpunkt habe, wo ich plane. Das heißt, dort muss ich tatsächlich etwas Neues einhalten und muss es auch mit umsetzen. Da ist eigentlich aus dem Zwang heraus, etwas sozusagen rechtskonform planen zu müssen. Das ist der eine Aspekt. Und natürlich der dritte Aspekt wäre der politische Wille. Sprich, die Behindertenpolitik, die zum Beispiel durch Behindertenvereine, durch starke Vereine, die in Kommunen vorhanden sind, in die Politik gehen, an den Oberbürgermeister, an den Bürgermeister, an die Stadträte herantreten und dort sagen, uns ist das und das aufgefallen und wir möchten gerne erstmal ins Gespräch kommen und fragen, was stellt sich die Stadt vor, wie sie diese Problematik angeht und auch ändert. Es geht nicht nur eins sozusagen, wenn ich eine Planungsmaßnahme, Baumaßnahme anstrebe und das Ganze dann erst umsetze, sondern es muss schon auf verschiedenen Ebenen, es müssen halt auch die Personen, die Menschen sich bereit erklären dazu, das Ganze anzugehen, sei es in der Verwaltung, aber auch Menschen mit Behinderung müssen es erkennen, sozusagen, wo sie nicht weiterkommen, und dann halt ihre Stimme erheben und das sagen, wo konkret sind die Barrieren.
Also ohne, dass du jetzt eine allgemeingültige Aussage dazu treffen musst, aber in deiner persönlichen Wahrnehmung, wie stark ist denn der Hebel, den die Behindertenvereine etwa dort politisch ansetzen können?
Relativ schwach, weil es gibt zwar mittlerweile einige Gesetze, die ein Verbandsklagerecht drin enthalten haben. Sprich, dieser Verband muss dann aber auch wiederum gelistet sein, dass er das Verbandsklagerecht ausüben darf. Nicht jeder Verband ist automatisch dazu berechtigt, das Verbandsklagerecht ausüben zu können. Muss sich wieder an stärkere Vereine, die vor allen Dingen und Verbände, die auch deutschlandweit tätig sind, wieder herantreten, mit dem eigenen Verein vielleicht auch Mitglied werden dort in diesen Vereinen wiederum, in den Dachverbänden, sage ich jetzt mal, und halt dort mit einer Stimme zu sprechen, um halt dort eine auf dem gerichtlichen Klageweg dort wiederum eine Entscheidung herbeizuführen. Das wäre ein Hebel. Und der nächste große Hebel ist, einfach über die emotionale Schiene, sprich über Veröffentlichungen in der Presse, Zeitung, Fernsehen, Podcast, auch darüber zu gehen, um auf die Thematik aufmerksam zu machen, weil steter Tropfen höhlt den Stein einfach. Es ist einfach kein Selbstläufer und es ist immer wieder eine neue Kraftanstrengung dazu vorhanden, weil, wie gesagt, ich mache es jetzt seit 20 Jahren und eine Verbesserung oder eine signifikante Verbesserung, sage ich jetzt mal, ist in der Hinsicht, zumindest was Sachsen-Anhalt betrifft, nicht großartig eingetreten bis jetzt.
Also vielleicht, um dem ganzen Diskurs noch eine positive Note hinzuzufügen. Ich nehme hier zum Beispiel Magdeburg wahr, dass die Magdeburger Verkehrsbetriebe neu gebaute Haltestellen überwiegend barrierefrei oder sogar, also im Rahmen der Möglichkeiten, barrierefrei gestalten. Mit taktilen Leitlinien, mit einem was hast du gesagt? Nullhöhe?
Nullabsenkung.
Nullabsenkung, das nimmt man positiv zur Kenntnis. Aber ich bemerke natürlich auch, wie viele Haltestellen es eben noch nicht sind. Jetzt mal ganz platt, wer bezahlt denn Barrierefreiheit am Ende?
Am Ende der den Auftrag dafür gibt. Das ist der Auftraggeber, das ist der Bauherr, der bezahlt das, weil er einmal zum einen was ich schon genannt habe, gesetzlich gezwungen wird unter Umständen dazu. Der muss das mitmachen. Er kann natürlich Ausnahmen noch dazu in Anspruch nehmen, muss aber begründen, warum er das macht. Oder halt Fördermittelgeber, die sozusagen dann die Fördermittel bereitstellen dafür, sei es jetzt Bund, EU oder auch das Land selber für diese Baumaßnahmen. Dann sind es halt Steuergelder. Und im Endeffekt sind es wir alle als Bürger, die das Ganze bezahlen durch Steuergelder.
Tue ich aber auch gerne im Zweifelsfall.
Ja, natürlich, klar. Also es hat ja Mehrwert nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für alle Menschen, weil sie halt dann auch ohne Probleme oder mit weniger Problemen, sage ich jetzt mal, irgendwo hinkommen können. Ich nutze auch lieber den Aufzug, als die Treppe zu gehen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil du kommst schneller irgendwo hin zum einen und du brauchst auch nicht die Treppenstufen zu gehen, auch wenn du viel zu schleppen hast, auch das ganze Equipment auch wesentlich besser über einen Aufzug zu erreichen als über Treppenstufen. Das ist tatsächlich so.
Thomas, wir gehen mal in den privaten Bereich rein, beziehungsweise wir bleiben im privaten Bereich. Wie läuft das ab, wenn dich jemand verständigt? Hallo, hier, ich sag mal als Beispiel, meine Großmutter ist in eine neue Wohnung gezogen, die ist ganz toll, die Wohnung, aber die Dusche, das geht nicht mehr. Wie ist da das Prozedere? Wie läuft das dann mit dir ab in der Zusammenarbeit?
Zum einen, wenn sie mich kennen, das ist immer die Voraussetzung, dass man mich halt sozusagen auch kennt. In dem Bereich, ich bin ja bei den Behindertenverbänden und Vereinen tätig und habe dann halt auch sozusagen Vorträge dort gehalten. Wenn es darüber geht, also Mund-zu-Mund-Propaganda, sage ich jetzt mal, dann kommt man auf mich drauf zu und dann werde ich angesprochen und wird dann nachgefragt, wir haben die Problematik hier bei uns zu Hause mit den nicht vorhandenen ebenerdigen Dusche zum Beispiel. Meine Großmutter kann nicht mehr, meine Oma kann nicht mehr, kommt nicht rein. Wie kann ich da, was kann ich da machen? Können Sie mich da informieren? Können Sie mich beraten? Was ist da möglich? Und dann kommt man halt ins Gespräch. Trifft sich unter Umständen gleich vor Ort oder erstmal sozusagen auf neutralem Boden, spricht mit demjenigen. Vielleicht bekomme ich auch im Vorfeld auch schon mal Fotos zugesandt von der baulichen Situation, wie es da vor Ort aussieht, bevor man sich halt dann vor Ort trifft. Und dann kann man schon mal einmal am Telefon ein bisschen was klären. Aber ganz konkret kann ich es erst dann tun, wenn ich vor Ort in dem Objekt bin. Da macht man einen Termin aus, guckt sich das Ganze an, fragt dann auch denn diejenige Person, für die es gedacht ist, was kann sie noch tun, was kann sie nicht tun, was für Einschränkungen hat sie und so weiter und so fort. Und dann geht man in die weitere Planung rein, guckt sich an, was für Möglichkeiten gibt es, um die Situation vor Ort zu entschärfen oder komplett zu beseitigen. Weil es ist ja dann auch von den baulichen Gegebenheiten abhängig, was habe ich für eine Konstruktion überhaupt. Was für eine Deckenkonstruktion habe ich? Ist es eine Stahlbetondecke? Ist es eine Holzbalkendecke? Ist es eine Stahlsteindecke? Sind es Verbunddecken aus verschiedenen Materialien, die da vorhanden sind? Was kann ich überhaupt realisieren an dem Objekt direkt vor Ort? Und dann gibt man mehrere Möglichkeiten an die Hand, anhand, was man vorher recherchiert hat, was für eine bauliche Situation ist da vorhanden und dann halt mehrere Lösungen anbieten dann diesbezüglich. Dann gibt es noch die Frage nach den Fördermöglichkeiten. Wenn die Person, also die Großmutter, einen Pflegegrad bereits hat, dann kann man das realisieren über die Pflegekasse mit diesen jetzt noch vorhandenen 4.000 Euro, die sie ab nächsten Jahr auch erhöhen, auf 4.180 Euro ab 1. Januar, dass man dort halt den Antrag stellt auf Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen, dann das Ganze auflistet, was ist alles notwendig und dementsprechend dann die Fördermittel diesbezüglich bekommt. Und dann geht das Ganze weiter über Auswahl der jeweiligen Firmen, die halt notwendig werden dafür. Sprich, welche Gewerke habe ich da vor Ort? Das kann ich sozusagen als Bauingenieur besser beurteilen als dann halt die Kunden, die es halt benötigen. Sind es Fliesenarbeiten notwendig? Ist denn HKLS-Firma, also sprich der Klempner, ist der notwendig dafür? Malerarbeiten, Tapezierarbeiten, sind die notwendig? Sind noch Maurer- und Stahlbetonbauarbeiten notwendig? So gucke ich mir das alles an. Was ist da vorhanden? Was ist notwendig? Auch welcher Umfang bedeutet das auch? Ich muss nicht das ganze Bad unter Umständen umbauen, sondern tatsächlich nur Teilbereiche davon. Dafür wird auch dann halt nur das Geld ausgegeben für den Bereich.
Ist es dir schon mal passiert, dass du schweren Herzens sagen musstest, der Umbau lohnt sich nicht mehr?
Also aus rein bauingenieurtechnischer Sicht sage ich immer, alles ist technisch möglich. Nur lohnen, das ist der Knackpunkt. A, die Person an sich, darum geht es ja, das ist ja die Kernfrage. Will sie es überhaupt noch haben? Möchte sie es haben? Das wäre der eine Aspekt, die soziale Schiene. Wie lange bleibe ich hier noch leben in dem Objekt? Das muss sich die Person aber selber auch stellen, diese Frage. wie alt bin ich, macht es denn überhaupt noch Sinn, hier noch leben zu bleiben, oder habe ich überhaupt schon so weit abgeschlossen, dass ich sage, ich gehe sowieso irgendwann demnächst in ein Pflegeheim, wo ich anders betreut werde, anders gepflegt werde halt.
Ist, glaube ich, auch schwierig, da die emotionale von der pragmatischen Komponente zu trennen, aber es ist ja am Ende in der Regel für alle Beteiligten schon sinnvoller, sich mal mit so einer Frage zu konfrontieren. Wir haben jetzt schon zweimal das Beispiel mit der Dusche, und da ist mir gerade in den Sinn gekommen, mal frech nachzufragen, was so die häufigsten baulichen Anpassungen zur Barrierefreiheit sind, die so abgefragt werden. Ob es da irgendeinen Posten gibt, der markant oft angewandt wird.
Also wenn wir jetzt beim privaten Wohnungsbau oder überhaupt im Wohnungsbau bleiben, der Badumbau, Dusche und ja, Badewanne rausreißen und dann Dusche einbauen. Das ist tatsächlich einer der häufigsten Punkte. Aber auch eines, was auch häufig eine Fragestellung ist, ist halt die Verbreitung der Türen. Zugänglichkeit überhaupt der Wohnung allgemein, dann auch die ganzen Sturz- und Stolpergefahren, die in der Wohnung vorhanden sind, sprich Schwellen von Türen zu entfernen, also mit der Verbreitung der Tür einhergehend. Dann auch die Freisitze, sprich Balkone, Terrassen, dass man die halt Schwellen abbaut, weil es ja meistens immer so eine Aufkantung ist, um halt erstmal auf den Balkon rauszukommen. Greift auch wieder eine andere rechtliche Vorschrift an der Stelle, das wäre die Flachdachrichtlinie.
Natürlich gibt es eine Flachdachrichtlinie in Deutschland.
Weil diese Aufkantung, die muss mindestens 15 Zentimeter hoch sein, weil es der Spritzwasserschutzbereich ist, weil das Wasser, was von draußen kommt, darf nicht in die Wohnung eindringen und dementsprechend halt eine 15 Zentimeter hohe Aufkantung vorhanden sein muss, um halt auch die Abdichtung so weit hochziehen zu können. Das sagt man, ist ungefähr der Bereich oder der Bedarf, der dafür notwendig ist. Höher spritzen die Tropfen halt nicht in die Wohnung halt rein. Aber kann man auch wiederum lösen mit anderen Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel, ohne dass ich halt diese Aufkantung von der Tür, der Fenstertür, die ich habe, ohne dass ich die wegflexen muss, kann ich zum Beispiel den Boden des Balkons erhöhen, indem ich zum Beispiel eine Terrassenabdeckung, die sind ja meistens dann mit Holz versehen, mit einem Ständerwerk drunter, das kann ich natürlich auf dem Balkon auch aufbringen. Muss aber mit bedenken, dass ich die Balkonbrüstung dann in dem Zusammenhang auch um diese Erhöhung auch mit erhöhe, weil ich die Absturzsicherung immer noch gewährleisten muss. Jetzt habe ich diese 15 cm, sage ich mal, erhöht und diese fehlen mir in der Absturzhöhe. Die sind auch tatsächlich vorgeschrieben dann.
Was war das für ein Gesetz? Flachdach?
Bezüglich des Spritzwasserschutzes ist die Flachdachrichtlinie.
Pures Gold, vielen Dank. Du sprudelst über vor Wissen in dem Bereich. Du kannst das ja im Prinzip im Schlaf rezitieren und du teilst dein Wissen auch sehr freigebig, zum Beispiel in Vorträgen im Rahmen deiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Was genau erzählst du im Rahmen dieser Vorträge? Was sind die Inhalte? Was wird vielleicht auch nachgefragt? Und was macht in einem Vortrag für dich gar keinen Sinn?
Also, was ich vor allen Dingen darlege, ist tatsächlich die gesetzlichen Grundlagen. Die teile ich mit. Aber aus einem bestimmten Grund lege ich den Finger in die Wunde, und zwar da, wo noch die gesamten Unzulänglichkeiten und auch Lücken sind in den Gesetzen. Wie zum Beispiel, was ich vorhin genannt hatte, mit den Paragraphen 49 Absatz 3. Satz 1 muss ich ganz konkret werden, weil Satz 2 gibt es nämlich seit 2021, weil da sind nämlich nochmal genannt, Kindertagesstätten und Schulen, wenn sie errichtet werden, müssen jetzt barrierefrei sein, weil der verweist auf den Satz 1 und steht drin, Satz 1 ist nicht anzuwenden bei Kindertagesstätten und Schulen, um das mal ganz konkret zu machen. Also die ist außen vor, die sind tatsächlich jetzt barrierefrei herzustellen, aber nur die Errichtung, sprich, wie der Juristendeutsch, die erstmalige Errichtung von Schulen und Kindertagesstätten, nicht Anbau, Ausbau, Erweiterung von bestehenden. Das ist damit wiederum nicht gemeint. Also das ist sozusagen ein Aspekt, ich gehe auf die gesetzlichen Grundlagen drauf ein, sage, wo die Knackpunkte sind. Zum Beispiel auch ein Aspekt, da gehe ich jetzt auch mal ein bisschen in die Tiefe noch, würde ich ganz gerne in die Tiefe gehen, nur ein wichtiger Aspekt. Die Normen, die zur Herstellung der baulichen Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt eingeführt worden ist, DIN 1840 Teil 1 für die öffentlich zugänglichen Gebäude und DIN 1840 Teil 2 für die barrierefreien Wohnungen. Dazu gibt es aber immer eine Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen. Und in dieser steht drin, wie ich diese Normen zu lesen habe, anzuwenden habe und was ich davon nicht anzuwenden habe. Und da steht zum Beispiel bei der DIN 1840 Teil 2 für die barrierefreien Wohnungen, alle Kennzeichnungen mit der Kennzeichnung R sind von der Einführung im Land Sachsen-Anhalt ausgenommen. Das bedeutet, in der DIN 1840 Teil 2 gibt es Abschnitte, die sind mit einem Kästchen versehen, wo daneben eine Kennzeichnung R steht. Und R bedeutet Rollstuhlfahrer. Das heißt, diese Anforderungen oder diese Erläuterungen und diese weitergehenden technischen Anforderungen, die in diesem Kästchen drin stehen, sind im Land Sachsen-Anhalt von der Einführung ausgenommen. Sprich, ich muss sie nicht anwenden.
Und diese Regelungen sind ja auch in Sachsen-Anhalt natürlich dann grundverschieden von Regelungen in, sagen wir mal, Thüringen, richtig? Weil das am Ende dann Ländersache ist.
Richtig, das ist alles Ländersache, genau.
Ein Traum. Wie bist du denn, wir hatten es eingangs schon mal erwähnt, du arbeitest eng mit zum Beispiel Behindertenverbänden zusammen. Magst du uns mal kurz skizzieren, wie du da überhaupt hingefunden hast? Oder bist du da einfach nach deinem Studium oder während deines Studiums hin, hast angeklopft, hast gesagt, hallo, das interessiert mich, vielleicht kommen wir da zusammen?
Tatsächlich habe ich mich dort vorgestellt, habe dort auch dann sozusagen angeklopft, habe gefragt, ob ich denn halt sozusagen ihnen die Thematik vorstellen kann, darf. Und dann bin ich sozusagen mit denen ins Gespräch gekommen. Ja, das habe ich tatsächlich so gemacht, also sozusagen durch die kalte Küche. Manche wollten es, manche halt nicht. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist es halt so. Viele sind auch sozusagen regional denn auch nur verortet in ihrer jeweiligen Stadt, ihrer Kommune, in der Region, die dann sozusagen dann halt auch nicht übergreifend tätig werden. Dafür gibt es zwar die Gremien, Landesbehindertenbeirat, auch die AG Barrierefreiheit, wo man auch sich dann halt engagieren kann. Aber wie gesagt, viele sind auch regional halt dann verortet. Ist auch nicht weiter schlimm, können sie halt in der Region, wo sie sich halt auskennen, dann halt auch mit ihren politischen Entscheidungsträgern in Kontakt treten und das Ganze mit denen besprechen.
Vielleicht ein Servicehinweis: Mit dem ABISA, dem Allgemeinen Behindertenverband in Sachsen-Anhalt, haben wir, beziehungsweise konkret mit Markus Graupner vom ABISA, haben wir in Episode 15, Staffel 2 auch schon gesprochen. Hört doch da gerne auch mal rein, wenn es euch interessiert. Wie sieht deine ehrenamtliche Behindertenarbeit ansonsten aus?
Zum Beispiel im Landesbehindertenbeirat oder auch in der AG Barrierefreiheit, die ja da drunter angesiedelt ist, sage ich jetzt mal, ist die Ausprägung der behindertenpolitischen Arbeit so, dass wir praktisch dann das, was für uns auffällt, was sozusagen nicht richtig geregelt, nicht geregelt oder auch dann, wo es nochmal Bedarf gibt, weiter zu erweitern, die Regelungen, dass wir das aufgreifen, sozusagen Lösungsvorschläge mit anbieten, aber auch konkret sagen, was sich ändern muss. Und das dann wiederum über den Landesbehindertenbeirat an die Politik herantragen und sagen, sollen Sie bitte auch in Ihre parlamentarischen Gremien beraten, auf die Agenda bringen, auf die Tagesordnung bringen. Und dann hoffen wir, das ist immer ein Hoffen und Bangen, dass wir das sozusagen dann irgendwann in den Gesetzestext gegossen wird, um halt dann auch zu sehen, aha, wir haben hier etwas bewegt an der Stelle. Die Menschen mit Behinderung mehr in den Fokus bringen, sprich sich auch ein Gesicht, eine Plattform bieten, auch in Veranstaltungen reinzugehen, Veranstaltungen zu organisieren, mit den Menschen mit Behinderungen ihre Thematik auf die Agenda zu heben, auch dann deutlich zu machen, im Prinzip einen Namen, ein Gesicht zu geben dem Ganzen. Auch das ist die Behindertenarbeit, die wir halt da betreiben.
Wie gut kennen sich Betroffene, also konkret behinderte Menschen, mit der Gesetzeslage in puncto Barrierefreiheit denn aus?
Seitdem ich das mache, konkret seit 2007, gehe ich in die Behindertenverbände rein und halte dort Vorträge zum einen. Die Fragestellungen, die ich damals bekommen habe, sind quasi immer noch zum größten Teil dieselben Fragestellungen, die ich auch heute bekomme im Jahre 2024. Weil ich wahrscheinlich, also ist nur mein Gedankengang an der Stelle, wahrscheinlich haben sie viel zu sehr mit Alltagstätigkeit zu tun, sprich, wie sind die Anträge, was auch wirklich wichtiger ist, praktisch auch greifbarer ist für sie selber, in ihrer eigenen Situation, die Anträge stellen für ihre Belange, die sie halt benötigen, dann auch teilweise in Arbeit zu kommen, sich auch dann um Arbeit zu bemühen, ja, um dort halt auch die Hilfestellung zu bekommen, was auch existenziell wichtiger ist, quasi um Barrierefreiheit sich tagtäglich zu kümmern. Ist zwar auch ein wichtiger Punkt, ja, aber jetzt nicht der tagtägliche Fokus dabei. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie sich jetzt nicht tagtäglich auch damit beschäftigen. Obwohl ich dazu sagen muss, es differenziert auch mittlerweile. Einige haben schon wirklich tatsächlich auch mehr Hintergrundwissen an der Stelle. Einige, wenn sie auch neu dazukommen oder auch neue Mitglieder halt auch haben, da ist es natürlich dann quasi tatsächlich so, dass sie von null anfangen. Das ist tatsächlich immer ein dynamischer Prozess. Auch was die bauliche Barrierefreiheit an sich betrifft, ist auch ein dynamischer Prozess. Da gibt es auch keinen Status quo, der da sozusagen einmal definiert ist und der muss jetzt ständig so weiter fortgeführt werden. Wobei unsere gesetzlichen Grundlagen und auch die technischen Normen haben natürlich einen gewissen Status quo, der dann auch tatsächlich auch dann durchgeführt wird, weil bestimmte Dinge ändern sich auch nicht. Beispiel eine Rollstuhlrampe, die ändert sich von den Gegebenheiten her nicht. Wir haben jetzt die Normengeneration 1840. Vorher gab es die Normengeneration 1824 und 1825. Die gleichen Inhalte, die ich bei der Rollstuhlrampe da hatte, sind jetzt dieselben, wie ich sie jetzt habe. Also die haben sich tatsächlich nicht geändert. Also es ist immer weiter fortführend auch denn weiter diese Normengeneration, die dieselben Inhalte auch haben dabei.
Du hast erwähnt, dass es Fragen gibt, die seit roundabout 20 Jahren gestellt werden. Was sind denn das so für Fragen?
Na zum Beispiel, ja genau, eine Frage ist zum Beispiel, wenn ich eine Brandschutztür habe und die Brandschutztür ist ziemlich schwergängig zu betätigen, wie kann ich das lösen, damit ich auch als Mensch mit Behinderung, in dem Falle konkret als Rollstuhlfahrer, mit wenig Kraftanstrengung da durchkomme, weil sie halt einen anderen Fokus hat, diese Tür, weil sie eine andere Funktion hat. Dort gibt es aber Möglichkeiten, diese Thematik unter einen Hut zu bringen. Es gibt Hersteller, die sozusagen das erkannt haben und sagen, anhand dieses Obentürschließers, der hier oben dran ist an dieser Tür, da gibt es Einstellungen, die ich vornehmen kann, um halt den Menschen mit Behinderungen einmal zu ermöglichen, durch diese Tür durchzugehen, zu betätigen, die Türklinke und dann halt da durchzugehen. Ich muss halt nur einstellen können vorne an diesem Obentürschließer. Und das muss ich aber auch kommunizieren vorher, sprich, ich habe die und die Anforderungen. Bitte gib mir Lösungsmöglichkeiten, damit ich diese Anforderungen insgesamt unter einen Hut bekomme. Und das muss man auch dann wiederum mit den Feuerwehrdienststellen wieder absprechen, weil die brauchen auch die Informationen dazu. Ich habe hier eine Brandschutztür, die jetzt aber eine andere Anforderung noch mit beinhaltet. Da muss ich wiederum das denen auch mitteilen, dass die halt merken, aha, hier kann also ein Mensch mit Behinderung noch durchkommen können, wenn wir in das Gebäude reingehen, Entflucht und Errettung sicherzustellen. Und das ist natürlich ein hoher Kommunikationsaufwand und hoher Mitteilungsbedarf. Und das weiß ich, ob das immer tatsächlich alles im Blickfeld ist, einmal des Bauherrn und einmal der Fachleute, die sich damit beschäftigen. Weil sie sehen halt nur ihren eigenen Fachbereich oder Fachgebiet, was sie halt beackern.
Was würdest du dir in der Zusammenarbeit mit behinderten Menschen wünschen?
Dass sie zum einen mehr Mut aufbringen, sich selber in der Gesellschaft zu verdeutlichen. Es gibt schon viele Beispiele, wo es halt tatsächlich so ist. Markus Graupner ist eines der Beispiele dafür. Aber auch andere, vor allen Dingen Vorsitzenden oder Vorsitzende von Behindertenvereinen, Behindertenverbänden machen es tatsächlich so, dass sie in die Öffentlichkeit gehen. Frau Anja Clement ist ja auch eine der Mitglieder dort in dem Landesbehindertenbeirat. Sie hat ALS und sozusagen ist ja in dem Rollstuhl, sie ist kaum noch in der Lage, also sehr schwer sozusagen sprechen. Sie kann nur sehr schwer sprechen, hat noch Assistenz mit dabei und engagiert sich aber tatsächlich sehr stark im Thema der baulichen Barrierefreiheit, weil sie vom Hintergrund her auch Architektin ist. Und dementsprechend hat sie auch den fachlichen Fokus in der Hinsicht. Also es sind so tatsächlich so Menschen, die sich halt mit Behinderung in der Hinsicht auch engagieren, tatsächlich und ausführlich.
Inwiefern hat das Leben, Wirken und Arbeiten mit behinderten Menschen dein Leben verändert? Also auch dein Leben als Nicht-Betroffener, muss man ja auch nochmal unterstreichen, ja.
Genau. Tatsächlich in der Hinsicht, dass ich immer dazulerne. Also es ist ja nicht so, was ich vorhin gesagt habe, es ist ein dynamischer Prozess. Der Hauptfokus wird zwar auf die Behinderungsarten gelegt, die sozusagen auch technisch abgebildet werden, wie Menschen im Rollstuhl oder auch blinden sehbehindert oder gehörlos hörbehindert. Aber dass es tatsächlich auch noch so viele andere Facetten und auch andere Behinderungsarten gibt, war mir von vornherein jetzt in der Tiefe und der Breite nicht bekannt. Zum Beispiel psychische Beeinträchtigungen, psychische Behinderungen haben ganz anderen Fokus, haben ganz andere Notwendigkeiten, auch was die bauliche Barrierefreiheit betrifft, als zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer, der quasi normiert ist, sag ich jetzt mal. In der Hinsicht lerne ich tatsächlich immer noch dazu. Es wird auch nie enden, also das wird auch ein ständiger Prozess sein. Das ist wirklich das, was ich aus der Erfahrung und der Arbeit mit Menschen mit Behinderung tatsächlich herausnehme.
Damit wir es mal greifbar machen können, ganz kurz vielleicht ein kleiner Ausreißer. Auf was achtet man denn baulich bei einem Betroffenen mit einer psychischen Beeinträchtigung?
Es gibt so eine psychische Beeinträchtigung, wo es darauf ankommt, dass es Menschen gibt, die Angst vor großen, weiten Räumen haben. Sprich, sie sind unübersichtlich für diese Menschen. Da ging es konkret darum, mit der Person, die ich gesprochen habe, die brauchte bei einem Warteraum beim Arzt kleine Räume. damit sie es sozusagen überblicken kann. Wenige Personen sind da drin, anstatt als bei großen Räumen, wo sie halt sozusagen sich nicht orientieren kann. Es gibt viele Menschen, die wiederum auf sie einwirken. Da wird sozusagen, ist ein Stressfaktor auch mit verbunden. Das konterkariert wiederum zum Thema der Rollstuhlfahrer, weil die benötigen wiederum mehr Platzbedarf, um halt mit dem Rollstuhl wenden, drehen und nach andere Richtung fahren zu können. Das sind so Dinge, die halt nicht auf dem Fokus sind im Hinblick auf die technische Normung, weil man hat zwar damit erreichen wollen, dass so viel wie möglich an Behinderungsarten damit abgedeckt werden, aber das sind so die 5%-Quantile bei der Gaußschen Glockenverteilung, die halt da hinten runterfallen. Wenn man das tatsächlich für alle Behinderungsarten machen möchte und machen will, vor allen Dingen als Bauherr, dann ist das quasi ja, der Turmbau zu Babel, sage ich jetzt mal. Das ist einfach so facettenreich, so ins Detail gehend, dass man das praktisch fast kaum schafft, für alle Behinderungsarten alles unter einen Hut zu bringen.
Welchen Stellenwert hat dann Selbsthilfe in deinem Leben, nochmal als Nicht-Betroffener?
Ich sehe es in der Hinsicht als wichtigen und positiven Aspekt, dass die Menschen mit Behinderung und auch andere Selbsthilfeakteure, dass sie sich selbst erstmal finden können und selbst über sich sprechen können. Also dass sie selbst auch ihre eigenen Belange austauschen, kommunizieren können. Das halte ich als wichtigsten Aspekt in der Selbsthilfe. Weil sie aus sich selbst daraus etwas organisieren und auch aus sich selbst daraus auch Lösungen für sich selber erkennen und auch dann anbieten können. Und haben auch andere, da ja unterschiedliche Mitglieder in den Selbsthilfegruppen sind, haben sie einen anderen Fokus und auch wahrscheinlich andere Erfahrungen gemacht, können das auch mitteilen, können das auch Hilfestellung geben. Das halte ich also aus der eigenen Situation heraus für sich selber, also anstatt jemand, der von außen kommt und das vielleicht überstülpen möchte, dass sie sozusagen selbst sich damit organisieren können auch. Das halte ich für wichtig in der Hinsicht.
Wichtig ist auch die Sichtbarkeit von behinderten Menschen im öffentlichen Raum. Ein mediales Projekt, das jetzt versucht, ist erfreulicherweise ein Projekt des Mitteldeutschen Rundfunks, und zwar in Zusammenarbeit mit Korrektiv. Das Projekt heißt Stopp, wo kommst du nicht voran? Am Titel könnte man nochmal feilen, aber der Inhalt ist ganz wunderbar. Es geht darum, herauszufinden, wo Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, konkret in Sachsen-Anhalt, schon existiert und wo noch Unzulänglichkeiten sind. Kennst du das Projekt?
Das kenne ich, das Projekt. Habe es aber auch nur durch Zufall mitbekommen, als ich dann Anfang April beim MDR mal geguckt habe, was zum Thema Barrierefreiheit dort vorhanden ist. Wobei ich sagen muss, im Landesbehindertenbeirat war ja vor einigen Monaten, in der letzten Sitzung, das war Anfang dieses Jahres, waren Vertreter vom MDR mit dabei, jetzt nicht zu diesem Projekt, muss ich dazu sagen, sondern zu Hinreisend. Das war hier der Schauspieler Tan Chalar, hat dann sozusagen ist immer hingereist zu bestimmten Orten und Objekten, um halt dort die barrierefrei zu überprüfen. Und da haben sie das dann mal vorgestellt, zwei Vertreterinnen, zwei Redakteurinnen vom MDR. Und da habe ich halt mich mal informiert darüber, habe mich mehr dort informieren wollen. Und da kam es dann halt dazu, jetzt Anfang April zu diesem Projekt Stopp, wo kommst du nicht voran? Und habe mich da halt mit engagiert, habe auch mit angefragt dort und bin dann auch in Halberstadt gewesen letzte Woche und habe dann halt dort mit den Leuten vom Korrektiv gesprochen auch.
Wie war dein Eindruck? Ambitioniertes Projekt?
Man kann noch was dran ändern. Man kann noch ein bisschen mehr machen, sagen wir mal so.
Mehr machen. Man kann sich auch als Bürger mit Behinderung oder mit Behinderungserfahrung dran beteiligen. Da würde ich aber pragmatischerweise darauf verweisen, dass ich euch den Link einfach in die Shownotes packe. Da könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr euren Erfahrungsbericht dort publizieren beziehungsweise dort in die Recherche mit reinlegen und dann könnt ihr dazu beitragen. Thomas, wir kommen zum Ende dieser Episode. Ich habe noch eine Bitte. Beschreibe Selbsthilfe mit einem Wort.
Kommunikation.
Dankeschön. Und auch vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Das war die 26. Episode Selbsthilfe auf Sendung und Thomas Schüler, der letzte Gast der aktuellen Staffel. Weitere spannende Gesundheitsthemen mit tollen Gästen findet ihr in den anderen Formaten der Reihe Ausgesprochen Menschlich, die da wären BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, Pflege, Hand in Hand durch den Alltag und Gesundheitswissen kompakt. Ich bedanke mich fürs Einschalten und weise auf unsere nächste Episode hin, gleichzeitig Staffelfinale, Best of der aktuellen Staffel und Weihnachtsepisode. Eine richtige Selbsthilfe-Wundertüte also. Bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Krutzke. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller. Koordinatorische Unterstützung liefert Gerriet Schröder, Bereich Prävention von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Projektleitung liegt bei Sophie Handschuh, Bereich Podcast und Streaming von der AOK Sachsen-Anhalt.